Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Musikwinkel Podcast. Vielen Dank fürs Einschalten. Heute geht es mit dem zweiten Teil mit Alexander Riedel und dem Harfenbau weiter. In dieser Folge sprechen wir über das Arbeiten im Familienbetrieb, die Wartezeit, die Kunden für sein Instrument in Kauf nehmen und Fehler, die man in der Ausbildung machen und besser vielleicht nicht machen sollte. Aber auch das Thema Glaube und Harfenbau kommt kurz zur Sprache. Viel Spaß beim Anhören.
Hat man ja bei der Trommel auf der Rückseite diese Federn, die dort aufgebracht werden, um natürlich dieses Rasseln zu erzeugen.
Ja.
Und genau das macht demzufolge dann dieser Seitenabschnitt. Und man spielt auf dem Instrument und es gibt Störgeräusche. Nur mal ein ganz kleines Beispiel. Ja. Das kann so vielfältiger Natur sein, dass die Gabelscheibe nicht richtig schließt oder dass irgendwie sowas mit dem Instrument irgendwo was anliegt. Und man muss eben auch sagen, oftmals übernehmen auch die Räume dort verschiedene Schwingungsgeschichten. Ne? Also man hat jetzt zum Beispiel zwei Gläser im Schrank stehen, hat außen eine Schwingung, einen Ton, der entsteht und die zwei Gläser fangen eben im Schrank dann an, Störgeräusche zu erzeugen.
Ja.
Oder die Heizungsabdeckungen hier oben drauf, diese Metallgitter, ne, solche Sachen. Und da sind dann eben Kunden teilweise sehr verzweifelt, weil auf einmal ein Störgeräusch aufgetreten ist, wo man dann eben nicht immer so oft draußen rumfahren muss.
Ja.
Und zum Beispiel irgendwo in Hamburg oben bei einem Kunden dort eine kleinere Reparatur vorzunehmen, weil ich oftmals auch unseren Kunden eben am Telefon helfen kann und kann eben unter Umständen gleich ausschließen, was verschiedene Fehler am Instrument sein können, wo die Störgeräusche herkommen können. Da kann man vieles durch Ausschlussverfahren eben machen und muss dann eben nicht draußen rumfahren, weil das ist trotzdem sehr belastend im Schnitt. Ja, also man hat ja wirklich so Extremwochen dabei, da ist man bis zu 5000 Kilometer in der Woche auf dem Auto.
Ja.
Ganz einfache Dienstfahrten quer durch Europa. Da hat man dann schon teilweise bis zu 1000 Tageskilometer dort auf dem Fahrzeug stehen.
Was sind da so die weitesten Strecken zu den Kunden, wo du unterwegs bist? Ist das nur im deutschsprachigen Raum oder bist du da auch außerhalb unterwegs?
Also wir sind auch außerhalb unterwegs. Die Österreicher Region bedienen wir mit.
Und das zähle ich jetzt mit zum deutschsprachigen Raum. Also.
Ja, richtig. Aber jetzt nicht zu Deutschland direkt.
Ja,
ne?
Ja.
Dann kommt die Niederlande, die kommen dazu. Ja. Dann hat man Frankreich, die Schweiz. Dann hat man Polen. Das sind so erstmal grundlegend alles, was sich auf dem Kontinent befindet.
Ja.
Wir haben aber auch Kunden in Quito zum Beispiel, Ecuador, ne, in der amerikanischen Region. Und auch in Kairo, in der Ober, stehen Instrumente von uns. Und diese Dienstfahrten, die hat aber damals mein Onkel noch alle absolviert, weil man muss wirklich sagen, dieser ganze europäische Kundenstamm, der ist so groß. Wir sprechen alleine schon von fast 4000 Kunden in Deutschland, die wir hier
doch
betreuen.
So viele, okay.
Ja.
Das hätte ich gar nicht, also hätte ich jetzt weniger geschätzt.
Was ja, so, nee, also sind laut unserer Kundendatenbank sind es 4000 Kunden, die wir hier betreuen. Und dann kommt natürlich noch die Niederlande dazu. Das ist zum Beispiel so eine Fahrt, wo man dann wirklich sich früh um 4 ins Auto setzt oder noch zeitiger und dann abends um 11, um 12 dann wieder zu Hause ist. Dann das sind dann schon mal paar Kilometer mehr, die man dann an einem Tag zurücklegt. Zu unseren holländischen Kunden bringe ich dann oder beziehungsweise Händlern. Das ist auch ein sehr inniger Kontakt. Wirklich eine sehr herzliche Angelegenheit, wo man eben sagen muss, entweder man trifft sich mal auf der Hälfte, damit nicht jeder den vollen Aufwand hat, oder ich fahre eben komplett hin und bringe die Instrumente, oder sie kommen zu uns und holen die Instrumente ab. Ja, das ist wirklich ein sehr herzlicher Umgang mit den Händlern, mit den Vertretern für unsere Instrumente oder für Harfe generell. Ja, und man muss eben da wirklich sagen, auch alle Händler in Deutschland und um Deutschland, das ist eher so fast, man will es fast sagen, so fast eine familiäre familiäre Angelegenheit, man generell dort, also bei uns, wie es vielleicht schon aufgefallen ist, oder jeder, der auch jetzt diesen Podcast hören wird, es ist sehr, sehr selten, dass wir uns untereinander mit Sie ansprechen.
Ja.
Na, das ist wirklich nur in dem Falle, dass man sich eben absolut noch überhaupt nicht kennt.
Im ersten Telefonat oder sowas.
Das, ne? Genau, ja. Dass dann der Intendant von irgendeinem großen Orchester oder so da irgendeine Nachfrage hat oder so. Bei uns Erzgebirgern ist es eigentlich grundsätzlich so, dass da dass du oder dass sich gegenseitig ansprechen mit du nicht daher rührt, dass man eine gewisse Respektlosigkeit dort dem anderen gegenüberbringen möchte, sondern das ist bei uns eher da verwurzelt, dass man sagt, bei uns ist jeder von ganzem Herzen herzlich willkommen und spiegelt eben auch das wieder, dass man eben sagt, egal wer zu uns kommt, egal welchen Hintergrund der mitbringt, der wird bei uns ganz herzlich, ganz bodenständig als Handwerksmeister bzw. als Handwerker. Dort kommt man in Kontakt und der wird bei uns jederzeit mit offenen Armen willkommen geheißen. Und so habe ich das, beziehungsweise ich habe das eigentlich so grundsätzlich immer gehandhabt.
Und dass halt jemand, der mit der, ich sag mal, finanziell besser ausgestattet, genauso behandelt wird,
richtig,
wie jemand, der
korrekt.
Sich, wie du das vorhin gesagt hast, wirklich auf die Sachen zusammen, hart zusammensparen muss.
Richtig.
Na,
bei uns gibt es da wirklich überhaupt kein Ansehen der Person und wir gestalten auch nicht unsere Preise so, dass die, die viel haben, dann viel bezahlen müssen für die Reparatur. Und ich möchte fast sagen, wir stellen eigentlich dort unser Licht ein bisschen unter den Scheffel, wo man eben sich als kleiner erzgebirgischer Kunsthandwerker eben betrachtet und eigentlich normalerweise jeder andere, der das hier einmal in Einblick haben kann in unser Handwerk, der sagt eigentlich, das ist unfassbar, was ihr hier eigentlich produziert und was ihr hier herstellt. Ihr müsst eigentlich viel stolzer auf euch sein, aber es liegt eben nicht in unserer Natur, da die Nase hochzutragen und dort unwahrscheinlich beeindruckt von uns selbst zu sein, sondern das ist dann so eher der demütige kleine Handwerker, der dort mit der verstaubten, dreckigen Schlosserhose dort irgendwo in der Türe steht und eben nicht mit dem feinen Anzug.
Ja.
Und demzufolge ist es eben auch so, dass man unterschiedlichste Menschen dort kennenlernt und dort eben wirklich auf Augenhöhe sich mit den Harfenisten bewegt, weil es wichtig ist für mich als Handwerker zu wissen, was hat denn jetzt der Kunde für ein Problem mit dem Instrument? Und da muss man oftmals nicht immer recht groß und weit ausholen und muss sagen, ja, das ist alles total aufwendig, das anzurichten. Das sind oftmals nur kleine Handgriffe.
Ja.
Und wenn ich aber meine Kunden dahin sensibilisiere und sage, das ist jetzt nur ein ganz kleiner Handschlag, den hätten sie auch selber machen können. Und ich lerne quasi meinen Kunden den Umgang mit dem Instrument und sage, das hängt mit der Luftfeuchtigkeit zusammen und das hängt hiermit zusammen. Und sie können das auch so und so ganz schnell mit einfachen Tricks selber beheben. Fahre ich natürlich wesentlich besser, weil unsere Kunden dann auch Werbung für uns machen, die dann eben sagen, es ist überhaupt kein Problem, ruf einfach beim Herrn Riedel an, frag nach, schilder dein Problem und dort bekommst du geholfen. Na, und das ist eben oftmals eine sehr gute Sache, wo man dann eben wirklich mit den Kunden ins Gespräch kommt und dann eben wirklich auch irgendwann trotzdem beim Du landet, weil man eben sagt, man wird nicht über den Tisch gezogen, das ist alles eine ganz persönliche Sache und ich sage wirklich immer, Harfe ist Familie. Man kennt die ganzen Leute, man kennt die ganzen Kinder, die dann spielen, die später weitermachen, wo schon die Oma Harfe gespielt hat, ne? Bei denen man schon ein- und ausgegangen ist. Unsere älteste Kundin, Nur ein kleines Beispiel, hat mich heute erst angerufen. Da gibt es eine kleine Reparatur und da soll ein bisschen was gemacht werden. Die gute Frau ist 96. Mhm. Na, und dann hat man eben ganz junge Kinder, Jugendliche dabei, wo man eben sagt, mit 6 oder 7 Jahren muss man dazu sagen, diese Kinder fangen jetzt auch schon an mit der Hakenharfe und so. Und meine Tochter, die hat jetzt auch im August, hat die bereits mit dem Harfespielen angefangen, die Hanna. Und die betreibt es auch schon mit sehr großem Herzblut. Die hat schon bereits vor 2 Jahren, die ist jetzt erste Klasse, ne? Die hat bereits vor 2 Jahren, hat die schon mit dem Opa zusammen vorne auf der Werkbank ihre eigene Säule geschliffen und ihre eigene Harfe dort zusammengestellt. Und der große Bruder, der ist ja bei uns schon jetzt sehr viele Jahre als Geselle mit dabei. Ja, ja. Ne? Die nächste Generation jetzt schon bereit ist zu leisten. Denn man muss ja wirklich sagen, es ist nicht immer selbstverständlich und es ist auch nicht immer einfach, das alles unter einem Hut zu bekommen.
Das glaube ich da, ja.
Ne? Familie und Firma muss man wirklich auch hier an dieser Stelle da wirklich mal ein ganz großes Lob aussprechen, auch meiner Frau, die mir wirklich 24 Stunden den Rücken frei hält. Denn das extremste Beispiel hat vor 5 Jahren stattgefunden. Am 23.12. für das Weihnachtskonzert ist ein Instrument kaputt gegangen.
Ja.
Da bin ich am 23.12. hier ins Auto eingestiegen, bin 3 Stunden bis zum Kunden gefahren, habe eine Reparatur dort noch durchgeführt, damit dieses Weihnachtsstück dort eben gespielt werden konnte, und bin dann eben wieder zurückgefahren und saß dann ganze 7 Stunden insgesamt auf dem Auto.
Ja.
Und insgesamt war ich dort fast 10 Stunden unterwegs und nicht bei meiner Familie. Mhm. Und da muss man eben wirklich ein ganz großes Lob aussprechen, dass ich dort immer den Rücken frei gehalten bekomme. Egal wann bei mir dort das Telefon klingelt für eine Notfallreparatur. Sie hat immer Verständnis dafür. Und da muss man eben wirklich sagen, das ist ganz großartig. Das findet man kein zweites Mal. So ehrlich muss man einfach sein.
Also du sagst ja auch immer Familienbetrieb, also wie viele Leute seid ihr jetzt, die wirklich am Instrument arbeiten?
Am Instrument direkt kann man das so nicht sagen. Also wir sind in der Firma 5 Personen, mhm. Also 5 Angestellte, ne, insgesamt inklusive meiner Wenigkeit. Und man hat jetzt hier den Umstand, dass wenn einmal die Maschine vorgerichtet ist oder eingerichtet ist, ne, und dann ein Teil angefertigt wird, dann hat man natürlich oftmals das so, dass dieses Teil eben nur 3-mal im gesamten Instrument verbaut ist. Und wenn die Maschine eben vorgerichtet ist, dann machen wir für mehrere Instrumente gleich die Teile in Serie.
Ja.
Alles, was aber jetzt spezifisch für die Endmontage dann notwendig ist, der Resonanzkörper wird separat hergestellt. Und wenn man eben die Leisten und so alles schon vorbereitet hat, ist man natürlich auch wesentlich schneller, als wenn man jetzt alles neu eben erst produzieren und herstellen muss. Und somit ist es immer ein bisschen verschoben. Man hat jetzt zum Beispiel mal 2 Monate dabei, da werden nur Resonanzkörper gefertigt. In hell, in dunkel, in Räuchereichenausführung, in Olivenfurnierausführung. Ne? Also erstmal so grundsätzlich das Bauteil, was quasi überall gleich ist.
Ja.
Und daraus fertigen wir dann die unterschiedlichen Säulentypen, also die unterschiedlichen Harfen aus diesen einzelnen Komponenten. Und so entsteht mit viel Aufwand dort wirklich ein Kunstwerk, was dem Spieler oder dem Endkunden dann eben angepasst wird, zugeschnitten wird und dann von Deutschland aus oder vom Erzgebirge aus in alle Welt geht.
Wie viele Instrumente fertigt ihr ungefähr im Jahr, so Pi mal Daumen?
Das ist relativ unterschiedlich. Also es gibt Produktionsjahre, dort sind die Hakenharfen sehr stark gefragt,
mhm.
Und es sind nur wenig Konzertharfen. Es gibt Jahre, ich schätze das immer so im Wechsel von 5 Jahren. Wenn ein Kind jetzt eine Hakenharfe bekommt und darauf anfängt zu lernen oder zu spielen, das sind die ersten 3 Jahre, die sind eigentlich so die handwerkliche Be- und Verarbeitung kommt dort erstmal voll zum Tragen, weil das Kind natürlich dort jeden Tag dran spielt. Ja. Und die ersten 3 Jahre erlernt es erstmal generell das Fingerspiel. Wie das mit den ganzen Noten so zusammenhängt, das ganze Musikalische, was da alles noch dazu kommt, das ist erstmal so das die Grundlage. So, und circa so nach 5 Jahren geht es dann weiter, dass der Bedarf entsteht, ich brauche ein größeres Instrument und ich brauche vielleicht mal ein Instrument, wo ich beide Hände frei habe, nicht mit einer Hand immer diese Haken umstellen muss. Mhm. Ich brauche jetzt mal eine Einfachbedarfe und da in diese Richtung würde ich gerne weitermachen. Mhm. Und nach 5 Jahren ist dann eben, schnappt dieses Firmenkonzept komplett um. Man produziert überwiegend nur Einfachbedarfe und vielleicht mal so 4 bis 5 Konzerthaufen. Also früher war es so gewesen, wir haben ja vor 2000 haben wir ausschließlich nur Konzerthaufen gebaut, kamen von der Königsdisziplin und haben dann sozusagen abgespeckte Versionen gebaut, die dann eben als Einfachbedarfe, man hat die gleichen Gabelscheiben, man hat die gleichen Wirbel, also dort sind sehr viele Bauteile, die einfach baugleich sind mit der großen Konzerthaufe. Was umgedreht natürlich wesentlich schwieriger ist. Also wenn man nur Einfachbedarfen baut von Grund auf, dann ist es eben wesentlich schwieriger, dort so eine Konzertharfe herzustellen, weil die Bauteile eben wesentlich mehr sind und ganz deutlich größerer Aufwand ist, so eine Konzertharfe zu produzieren. Und so hat man dann eben immer diesen Wechsel, mal mehr Konzertharfen, mal mehr Hakenharfen, aber so im Schnitt kann man sagen, also so 20 bis 30 Hakenharfen zu ca. 15 bis 18 Einfachpedalharfen und demzufolge dann noch so 5 bis 7 Konzertharfen. Aber die Mischung untereinander, die schwankt eben jedes Jahr, je nachdem wie eben die Nachfrage ist. Und man muss auch sagen, gerade über Weihnachten hat man dann eben auf Vorrat, sehr viel auf Vorrat gebaut. Und wir haben jetzt alleine in den 25 Jahren, also von 2000 bis jetzt, haben wir 683 Hakenharfen produziert, hier als kleiner Familienbetrieb. Und dazu nochmal 195 Einfachbedarfen. Also das spricht schon für sich. Na, also es ist wirklich so, dass unwahrscheinliche Nachfrage an unsere Instrumente ist. Weil man eben den Vorteil hat, wir bauen die Einfachpedalharfe mit einer richtigen Mechanik wie bei der Konzertharfe. Und das ist eben im europäischen Raum sehr selten geworden. Da gibt es kaum noch jemand, der das eben ähnlich baut. Ja. Ne? Und die Pedale ist alles exakt gleich wie bei Konzertharfe. Und das bringt natürlich dann nochmal auch eine andere Qualität zutage, wo man dann eben wirklich sagt, die Be- und Verarbeitung der Instrumente, die ist eben so qualitativ hochwertig, dass man eben sagen kann, das Instrument, wenn bei uns jemand so ein Instrument kauft, dann einfaches Beispiel bei der Hakenharfe zum Beispiel, wenn ein Kunde zu uns kommt und kauft bei uns ein Instrument, dann darf sich der Kunde sicher sein, dass er uns die nächsten 5 Jahre dort für Wartung und irgendwelche Reparaturarbeiten definitiv nicht benötigt. Nur für Verschleißteile, was so Saiten sind, das kann immer mal zerreißen. Ne? Ja. Man hat ja unterschiedliche Saitentypen auch auf der Harfe. Stahlbeseitung im Bassbereich. In der mittleren Lage hat man die Darmsaiten und im oberen Diskantbereich hat man Nylonsaiten. Und diese werden aber auch nochmal von den Kunden ganz unterschiedlich, zum Beispiel auch in der Konzertharfe oben bis in die 0. Oktave mit Darmsaiten bespannt. Das wählt jeder Kunde selber aus, wie er das möchte von der Handhabung.
Wenn heute bei dir jemand anruft und quasi ein neues Instrument anfragt, wie lange muss er da ungefähr drauf warten?
Man muss grundsätzlich dazu sagen, für eine Konzertharfe ist der Aufwand natürlich wesentlich größer, dauert wesentlich länger als bei einer Hakenharfe. Es sind einige Sachen ja schon grundsätzlich vorbereitet, aber es ist eigentlich nie so, dass man sagen kann, man kann jetzt sofort gleich ein Instrument kaufen. Es kam ja die Anfrage, wie machst du das, wie ist das mit den Kunden und wie besprecht ihr das? Und somit kommt ja erstmal eine Grundanforderung und man muss 98% der Fälle sagen, das, was der Kunde haben will, ist prinzipiell immer, ist nicht da. Ja. Und von der Optik angefangen, über die Lackierung, über den Klang. Und so stellen wir ja erstmal ein Grundkonzept mit unseren Kunden zusammen und demnach richtet sich eben dann auch die Bauzeit. Wenn der Kunde das geschnitzt haben will und Hochglanz vergoldet, dann dauert das natürlich wesentlich länger. Ja. Da ist schon mal 1 bis 2 Jahre Wartezeit dabei, okay, wo man dann sagt, das reiht sich dann in die Bestellungsliste mit ein und die aktuellen Aufträge, die abgearbeitet werden, die können dann schon mal bis ein Jahr zurückliegen, ne? Weil eben die Nachfrage so groß ist und man eben jetzt auch sagt, man geht jetzt nicht in eine industrielle Produktion über. Man könnte das selbstverständlich machen und könnte einen großen Industriebetrieb her zimmern und könnte sagen, gut, da werden noch 200 Mitarbeiter eingestellt, aber man muss das immer ein bisschen abschätzen. Der Bedarf an Instrumenten ist nicht so erheblich hoch, dass man da jetzt sagt, man bekommt die Instrumente jetzt alle sofort verkauft und die stehen dann teilweise auch mal eine Zeit, gerade die kleinen Hakenhafen, da haben wir immer was auf Vorrat da, da ist auch von jedem was da, dass man sagt, in der hellen Ausführung, in der dunklen Ausführung, mit Darmsaiten, mit Nylonsaiten, verschiedenste Furnierarten, also dort ist schon ein breiteres Spektrum. Aber bei der Konzerthafe muss man ja trotzdem dazu sagen, es ist ja vom finanziellen Aufwand her schon ein bisschen höher angesiedelt. Also die Einsteigerinstrumente, die gehen so bei 18.000 Euro gehen die los und die voll vergoldeten Instrumente, die liegen dann schon bei 45.000 bis 50.000 Euro. Na, also da ist für jede Bandbreite ist dort was dabei. Der Einstieg, die Hakenharfe, die liegt so bei 3.500 Euro sowas. Und es ist eben wirklich trotzdem ein Instrument, was man sich nicht einfach so auf dem Ramschmarkt dort irgendwo Wochenende kauft, ne, sondern das ist schon ein Instrument, wo man sagt, dort braucht man erstmal ein bisschen Feingefühl dafür, was liegt einem, ne, von der Baugröße, vom Gewicht und von der Haptik, vom Greifen, von der Mensur, von allem möglichen. Dort spielen hunderte Faktoren, spielen dort eine Rolle, die dann irgendwann die Kunden eben bei uns landen lässt oder bei unseren anderen Mitstreitern, gerade im europäischen Raum, ne? Weil jeder so für sich sein Instrument finden muss. Das ist immer ein bisschen kundenabhängig und da ist für jeden immer was dabei.
Du hast es am Anfang hast du mal gesagt, so im Familienbetrieb, insbesondere wenn du als Sohn und der Vater ist mit im Betrieb, ist nicht ganz einfach. Jetzt habt ihr ja wieder im Prinzip genau dieselbe Situation. Dein Sohn ist als Geselle mit da. Wie findet er das so?
Also man muss natürlich erschwerend dazu sagen, als ich hier die Ausbildung gemacht habe und zum Beispiel, wie ich es erzählt hatte mit dieser Säule, was da eben schiefgelaufen war, dann darf man sich mit hundertprozentiger Sicherheit darauf einstellen, dass dieses Gespräch dort nicht 16 Uhr mit der Dienstzeit beendet ist, sondern dort bis zum, als Jugendlicher, ne, bis zum Schlafengehen über dem Armbrottisch noch ausgewertet wird. Ich möchte die Ausbildung trotzdem, trotz alledem, ich möchte die so, wie ich sie genießen durfte, möchte ich sie nicht missen, weil diese Ausbildung und diese gewisse trotzdem Strenge und Disziplin und auch oftmals die Härte und der raue Ton, der geherrscht hat, der hat mich dazu gemacht, was ich jetzt handwerklich sein darf. Ja. Man muss es so sagen, sein darf. Das ist nicht immer nur auf unseren eigenen Wurzeln dort zurückzuführen, wo man sagt, das habe ich jetzt alles selbst mir erarbeitet, also das ist Käse. Ne? Man braucht dort wirklich einen Lehrmeister und dort an dieser Stelle muss ich eigentlich wirklich sagen, war nicht mein in einem gewissen Teil ja mein Onkel, mein Lehrmeister, sondern an allererster Stelle mein Vater, die Mitarbeiter in unserer Firma, die auch heute eben noch da sind, ja. Die haben mir eben ihr Handwerk, was sie betreiben durften oder dürfen, die haben das weitergegeben an die nächste Generation. Mit allen Für und Wider, mit allen Tücken, mit allen, sag ich jetzt mal, Schwierigkeiten der Handhabung, egal ob das mal abgebrochener Fräser war in größeren Dimensionen, also man hat dort teilweise auch Schaden angerichtet, ja. Und man wurde aber nie jetzt irgendwie dafür zur Rechenschaft gezogen, wie es heutzutage häufig so üblich ist, dass man sagt, da bekommst du so und so viel Prozent vom Lohn abgezogen. Es hat dort schon auch Maschinenschaden gegeben, wo man sagt, noch einmal passiert mir so eine Sache nicht. Der Lernerfolg und der Lerneffekt, der war schon dann da, weil man lustigerweise sagen muss, Jahrzehnte später hat mir erst mein Vater gesagt, dass er es damals gesehen hat, dass ich die Säule verkehrt herum dort eingespannt habe. Aber das war auch so ein Lernerfolg, der einfach mit dazugehört.
Ja. Und na, man muss seine eigenen Fehler machen.
Ne? Man muss wirklich seine eigenen Fehler machen. Und grundlegend muss man trotzdem dazu sagen, ich würde meinem Lehrling oder den Lehrlingen manche Fehler einfach nicht machen lassen wollen. Weil das Problem an der Sache ist, das, was wir versauen, das können wir direkt in die Feuerungsanlage stecken. Mhm. Aber wenn eine Maschine durch falsche Handhabung Körperteile entfernt,
milde ausgedrückt, ja,
dann führt das zu nachhaltigeren Problemen, ja. Wo man sagen muss, du musst dort aufpassen und ich zeige dir mal an einem Stück, was passieren kann.
Ja.
Ne? Das fängt an von der abrichtdicken Hobelmaschine, wo man teilweise dann dort einfach auch mal einen Stofflappen darüber fallen lässt, mhm. Und sagt, du schaust dir jetzt mal an, was das mit deiner Kleidung macht, wenn du zum Beispiel mit einem längeren Pullover oder
mit Ärmel hängen bleibst, ja.
Mit dem Ärmel dort irgendwie, da sind überall Schutzvorrichtungen dran. Ohne, ganz, ganz ohne Frage. Ja. Ne? Aber es ist oftmals ein kleiner Wimpernschlag, Unachtsamkeit oder auch mal ein Holzverwuchs, wo man sagt, da ist ein Ast drin, dort wird das Holz ja härter. Ich schiebe das schön mit dem Schiebestock und dem Schiebebrett oder diesen Schutzmaßnahmen eben durch die Abrichter. Und mit einem Schlag kommt aber zum Beispiel ein Ast und die Maschine schlägt mir entweder das Stück zurück oder mit hoher Geschwindigkeit von der Maschine weg. Dann ist eben wirklich, dann sind die Schutzeinrichtungen dafür sehr hoch und es gibt sehr wenige Tischler oder Handwerker im Holzhandwerk, ja. Die im hohen Alter noch alle Finger dran haben. Ne? So ehrlich und so deutlich muss man das sagen. Und da kann man eben wirklich nicht den Spruch bringen und kann sagen, ja, man muss aus seinen Fehlern lernen. Es gibt Fehler, die macht man nur einmal und die bereut man für sein ganzes Leben. Und wie gesagt, da haben wir immer drauf gesehen, weil wir auch teilweise sehr alte Maschinen verwenden, die jetzt wirklich um 1900 hergestellt worden sind.
Wie es ja ganz üblich ist.
Ne? Genau. Wie es in einem Handwerksbetrieb eben wirklich so ist, ne, dass man dann eben wirklich, und wir haben in unserer gesamten Betriebszeit von damals ab, mal übertrieben gesagt, von 1985, als mein Onkel mit dem Hafenbau angefangen hat, bis zum heutigen Tag noch nicht einen Betriebsunfall gehabt. Gott sei Dank,
ja.
Gehört ja trotzdem auch das ein bisschen mit dazu. Wir sind grundsätzlich auch christlich eingestellt, wo man eben auch da Gott um seinen Segen jedes Mal bittet. Wie es zum Beispiel auch bei den Glockengießern ist,
ja.
Die haben ja auch diese Verbindung dann zur Glocke beim Gießen. Und so ist es auch eine tägliche Verbindung zu Gott, wenn die Instrumente bei uns produziert werden, dass er seinen Segen da reinschenken möge. Und so wie das Instrument durch die Engel zu uns Menschen gekommen ist oder kommen durfte, genauso diesen Dank ihm zu zollen, dass wir eben unsere Produktion hier so im kleinen Familienrahmen und Familienkreis eben aufrechterhalten dürfen und dass wir immer unser gesichertes täglich Brot haben. Es geht nicht um irgendwelchen Reichtum, sondern um unser täglich Brot, dass uns das erhalten bleibt, weil das ist in dieser heutigen Zeit ja auch nicht mehr so selbstverständlich, dass wir hier noch in Ruhe und Frieden auf dem Kamm des Erzgebirges hier unsere Instrumente fertigen dürfen.
Ja. Ich stelle zum Ende stelle ich meistens so ein bisschen eine gemeinere Frage. Es ist jetzt schon ein ganzes Stück her, dass du im Prinzip auch als sehr junger Mensch noch die Firma übernommen hast, ne?
Ja.
Rückblickend, würdest du es wieder so machen?
Ja und nein. Also das muss man beides ein bisschen abschätzen. Mit 23 Jahren die Verantwortung für mehrere Familien zu übernehmen.
Das ist viel.
Die wirklich bei mir in Lohn und Brot stehen dürfen. Und auch den gewissen Weitblick zu haben und das Allumfassende, was alles da zugehört. Da war ich mir damals, als ich die Firma übernommen, gegründet, wie man das auch immer nennen will, dieser Tragweite war ich mir damals definitiv noch nicht bewusst.
Ja.
Ich habe sehr viel Verantwortung übernommen, weil man arbeitet, wie man es so schön sagt, selbst und ständig. Egal, ob dort Kunden zu aller ungewöhnlichsten Uhrzeiten in der Türe stehen, auch teilweise Speditionen, die bereits nachts dann Instrumente abholen, oder aber Kunden, die einfach mal am Wochenende, wenn zum Beispiel Ostern ist oder Weihnachten, dort am Tag noch nachfragen, weil sie eben von Montage kommen oder irgendwelche Sachen. Wir machen ja quasi da alles möglich für unsere Kunden. Da muss man schon sagen, es sind sehr große Einschneidungen erfolgt oder Einschnitte in Familie,
ja,
in Freizeit, in Hobbys, die jeder andere eigentlich nachgeht.
Ja.
Und da muss man eben wirklich sagen, wenn man das sieht, war das zu meiner Lehrzeit bzw. als Angestellter noch wesentlich angenehmer. Ja. Weil da habe ich quasi um 4 die Tür zugemacht und habe alle anderen Sachen da mal abstreifen können und konnte mich verwirklichen in meiner Freizeit, in allem mit Freunden treffen, Bekannte, Kollegen, wo man auch gemeinsam musiziert, auch jetzt im kirchlichen Rahmen, jetzt mal gesehen im christlichen Rahmen, wo man dann sehr viel Freizeit hatte. Aber jetzt als, sage ich jetzt mal, Firmenchef, ist es natürlich schwieriger, weil ich erstens teilweise erst abends spät nach Hause komme, Termine sich überhaupt nicht schieben lassen, ich mein gesamtes Leben quasi teilweise oder mein betriebliches danach richten muss, wann die Kunden und wann die Leute Zeit haben.
Naja.
Also es kann durchaus sein, dass es einfach mal Sonntagvormittag ist oder Sonntagnachmittag, wenn ein Orchester jetzt von einer Auslandsdienstreise jetzt wiederkommt und dadurch, dass wir eben so viele betreuen, irgendjemand trifft immer. Ja? Und somit ist eben auch unter der Woche generell so grundlegend eine sehr große Auslastung da. Wenn ich das könnte, würde ich das sehr gerne anders machen. Aber es ist einfach teilweise überhaupt nicht möglich, das zu verändern.
Ja.
Und ich muss eben damit klarkommen, dass eben sozusagen die Arbeit meinen Dienstplan bestimmt und nicht ich den Dienstplan. Und da hat man überhaupt keinen Einfluss drauf, wann man dann wo sein muss, um Instrumente zu reparieren, in Wartung und Pflege und so weiter. Ja, man muss ja da trotzdem auch aufpassen, dass es gesundheitlicher Natur nicht zur Überbelastung führt.
Ja.
Denn wenn man sehr viele Charaktere aufeinander hat und sehr viele Wünsche dort befriedigen muss, dann kommt es auch dazu, dass man mal eine ganze Woche komplett unterwegs ist und eigentlich das Stimmungspachometer so auf Vollgas steht und man dann eher froh ist, wenn man nicht angesprochen wird, okay. Na, als wenn man dann eben wirklich solche entspannten, kreativen Projekte hat, wie zum Beispiel, wie du vorne gesehen hast, die ganz neue Ausführung, die ganz neue Kollektion jetzt in, mit Olivenfurnier belegt. Totale Meisterstücke, absolutes Kunsthandwerk, auch optisch fürs Auge. Ne? Ja. Und da muss man eben wirklich sagen, so ein Projekt ist dann immer mal so ein bisschen Entspannung. Und man muss auch sagen, man kann, das klingt jetzt zwar übertrieben, es ist für mich eine sehr große Entspannung, wenn ich auf dem Auto sitzen darf und darf quasi die Instrumente zum Kunden bringen.
Ja, das glaube ich.
Das ist eine sehr große Entspannung.
Das glaube ich da, ja.
Weil wenn ich hier bei mir im Büro bin, ab früh um 9 klingelt nonstop das Telefon. Und das sind dann teilweise auch schon mal 60 bis 70 Anrufe am Tag, die man dann be- und verarbeiten darf. Kommt natürlich auch mal ein bisschen was mit unter der Räder, ohne Frage. Ne? Und darum empfehle ich eben auch häufig, dass man das per Mail macht, dass da irgendwo ein gewisser Nachweis da ist. Es hat ja auch, du hast es ja selber gemerkt, es hat ja sehr lange gedauert, bis wir überhaupt für heute erstmal einen Termin finden konnten.
Ja, genau.
Da kommt ein Anruf dazwischen, du musst morgen dort und dort sein, irgendwas reparieren. Dann muss eben alles andere liegen bleiben und man muss sich eben im, in den Dienst für den Kunden stellen. Ja. Ich danke dir ganz herzlich für dein Interesse überhaupt an unserem Kunsthandwerk. Ich danke dir ganz herzlich, dass du da warst und dir das und dir auch mal einen kleinen Einblick um die Harfe und über die Harfe verschaffen konntest. Und es soll natürlich auch dazu eine kleine Animation sein, dass eben das immer so ein bisschen auf die Seite geschobene Instrument Harfe mal wieder ein bisschen auflebt. Denn es gibt kaum Dokumentationen oder kaum irgendwelche Lehrbücher für Harfenbau, gibt es alles nicht. Na, das ist, also wer Harfenbau lernt, entweder bei einem Altmeister oder Autodidakt selber angeeignet.
Ja.
Na, irgendwelche Planung dazu gibt es nicht. Und demzufolge sind natürlich auch die ganzen Reportagen beziehungsweise die ganzen Filme und diese ganzen Sachen, das ist natürlich ganz spärliches Terrain, wo man sich dort bewegt. Darum habe ich mich, wie gesagt, sehr gefreut, dass da vielleicht eben durch diese ganze Geschichte eben das mal ein bisschen in die Welt getragen wird. Unseren Erzgebirgskreis, den haben wir schon aufgewertet. Also man kann wirklich in Annaberg in der Musikschule, in Aue in der Musikschule, in Chemnitz. Na, also man hat da jetzt sehr viele Musikschulen, wo man das lernen kann. Auch in der Vogtlandregion, ne, in Reichenbach zum Beispiel.
Ja.
Wie gesagt, sehr, sehr, sehr viele, die auch Privatunterricht geben. Und es ist eben wirklich sehr erfreulich, dass die Harfe jetzt eben wieder ein bisschen belebt wird. Es war eine sehr lange Zeit eigentlich so ein Sonderinstrument, mal übertrieben gesagt.
Ja, also ich danke dir auch auf jeden Fall, dass ich hier sein konnte. Es hat mir viel Spaß gemacht und mir liegt ja auch was daran, dass man unsere Region wirklich in der Vielfalt darstellt. Ne? Dass man, es gibt hier gefühlt alles, in jeder Ecke ist jemand, der was ganz Spezielles macht und was, wie wir heute wieder festgestellt haben, es nur ganz wenig in der Welt überhaupt gibt noch. Und das finde ich einfach ganz toll und das ist auch meine Intention damit, dass man das nach außen trägt und einfach darstellt. Ne?
Da danke ich dir ganz herzlich.
Danke dir.
Und von meiner Stelle auch hier ein ganz herzliches Glück auf.